Wir gehen mit grossen Schritten auf Ostern zu und starten darum heute auch unsere neue Predigserie, die so ein bisschen Ostern im Blick hat. Die Serie heisst «Personen rund ums Kreuz und ihre Perspektive auf das Kreuz». In dieser Serie wollen wir verschiedene Personen ein bisschen näher anschauen und uns auch Gedanken machen, was haben die für eine Perspektive auf das Kreuz gehabt. Was war vielleicht Ihre Einstellung? Was war Ihre Überzeugung? Und was können wir von Ihnen lernen für unser persönliches Leben? Damit vielleicht auch unser Blick aufs Kreuz ein bisschen breiter wird oder von dem kann profitieren. Und wir machen heute den Start in dieser Serie mit dem Petrus. Der Petrus war einer von 12 Schülern, die Jesus ausgesucht hat, damit sie mit ihm durchs Land reisen, währenddem das Jesus öffentlich predigt hat. Der Petrus war 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs und hat sehr viel von ihm gelernt. Aber wir fangen doch ganz am Anfang an. Der Petrus hat ursprünglich nämlich eigentlich Simon geheißen. Und er war der Sohn von Johannes und ist aus der Stadt Bethsaida. Ursprünglich ist er aus der Stadt Bethsaida gekommen. Das können wir im Johannes 1 ab Vers 40 lesen. Der Simon hat aber schon länger mit seiner Frau, die namentlich in der Bibel nicht erwähnt wird, wie die geheißen hat, und mit seiner Schwiegermutter hat er schon länger in Kapernaum gelebt. Dort hat er mit seinem Bruder, Andreas, zusammen gearbeitet. Sie waren Fischer am See von Genezareth. Und der Andreas war es auch, wo der Petrus zu Jesus geführt hat. Und bei der allerersten Begegnung, wo Jesus mit dem Simon hatte, hat er ihm einen neuen Namen gegeben. Jesus hat zum Simon gesagt, du sollst ab jetzt Kephas heissen, was so viel bedeutet wie Fels oder ein Stein. Und ins Griechische übersetzt bedeutet es eben, wir kennen ihn unter dem Namen Petrus, was auch die Bedeutung von Kephas ist. Und der Petrus hat 2 Briefe im Neuen Testament geschrieben und ist vermutlich auch die Quelle gewesen für das Markus-Evangelium. Und interessant ist, dass der Petrus eigentlich, wenn die Jünger aufgezählt werden, wird der Petrus fast immer als Erster genannt. Und die Bibel stellt ihn uns als einen Mann vor, der ein Mann voller Taten war, der einen grossen Tatendrang hatte, aber auch eine grosse Liebe zu Jesus. Das hat des Öfteren vielleicht dazu geführt, dass er sich selber ein bisschen überschätzt hat, dass er manchmal ein bisschen hitzköpfig war. Aber ich finde, genau das macht ihn für mich zu einer spannenden und sympathischen Person. Der Petrus war der erste Jünger, der Jesus als Messias bekannt hat. Im Markus 8, ab Vers 29, hat nämlich der Petrus auf die Frage von Jesus, Jesus hat seine Jünger gefragt, für wer haltet ihr mich eigentlich? Und dann hat der Petrus gesagt, du bist der Christus. Du bist der Messias. Und spannend ist noch, dass eigentlich das Bekenntnis, der Titel, du bist der Messias, ist dort die einzigste Stelle, wo das aus einem Wort, aus dem Mund von einem Jünger kommt. Weil auf das darauf achten, hat Jesus Petrus gesagt, ja, es ist so, es bist aber nicht du, der in dem Sinne das Wissen hat, sondern es ist dir von Gott eingegeben worden. Und er hat aber dann seinen Jüngern auch gesagt, dass sie das für sich behalten sollen. Darum ist das so die einzige Stelle, wo das explizit von den Jüngern gesehen worden ist, dass Jesus der Messias ist. Und er hat ihnen dann auch den Auftrag gegeben, Wer mein Jünger möchte sein, der muss sich selber verleugnen, muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Und es ist eigentlich genau die Einladung, das Kreuz auf sich zu nehmen, was so der Hintergrund ist von dieser Geschichte, die ich heute mit euch angucken möchte. Jesus war wieder mal mit seinen Jüngern unterwegs. Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem. Es war kurz vor dem Passafest. Und als sie gegen Ölberg zulaufen, hat er Petrus angekündigt, dass der Petrus ihn wird verleugnen. Noch in der gleichen Nacht. Und der Petrus hat das, wie übrigens auch alle anderen Jünger, weit weg von sich geschoben und hat gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals würde ich dich verleugnen. Das kann allen anderen passieren, aber mir passiert das sicher nicht. Vielleicht kennt ihr den Satz. Mir passiert das sicher nicht, sagt vielleicht der junge Politiker. Ich werde nicht so wie die anderen, so rücksichtslos, hart und machtversessen. Ich werde meine Ideale nie verraten. Mir passiert das sicher nicht, sagt vielleicht der junge Ehemann. Ich werde in meine Ehe investieren. Ich werde mit meiner Frau über alles reden. Ich werde alles mit ihr teilen. Und ich werde nicht so wie die anderen, die vielleicht ihre Ehe vernachlässigen. Mir passiert das nicht, sagt vielleicht jemand, der in der Ausbildung ist, der mit Menschen arbeitet und sagt, ich werde nicht so zynisch und gleichgültig gegenüber anderen Menschen. Ich werde nicht so wie die Alten, das passiert mir sicher nicht, sagt vielleicht der 14-jährige Teenager. Uns passiert das nicht, sagen die jungen Eltern. Wir machen alles anders als die Eltern, die wir erlebt haben. Wir werden unsere Kinder fördern, immer geduldig sein. Wir werden starke und frohe Kinder haben. Ihr merkt, mir passiert das sicher nicht, ist ein Satz, den wir wahrscheinlich alle schon mal gesehen oder zumindest gedacht haben. Und darum kann ich den Petrus sehr gut verstehen. Weil er war der Überzeugung, dass er Jesus treu sein will. Egal, was es kostet. Und wir können das in dieser Geschichte lesen, aus Markus 14. Dort sagt Jesus, ihr werdet mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen, also zu den Jüngern. Denn in der Schrift heißt es, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Da sagte Petrus zu ihm, auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich werde es nicht tun. Petrus, entgegnete Jesus, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, beharrte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und auch die anderen Jünger beteuerten dies. Auch wenn alle anderen Anstoß an dir nehmen, mir wird das nicht passieren. Seht ihr Petrus und setzt noch einen drauf und seht, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Allen anderen Jüngern kann das passieren, aber mir passiert das nicht. Und dann sagt Jesus, doch, Petrus, du wirst es noch in dieser Nacht machen, bevor es der Hahn zweimal kräht. Wirst du dreimal mich verleugnen. Und ich kann mir vorstellen, wie das in Petrus wahrscheinlich so der innere Kampfgeist noch beführt hat und dass er denkt hat, Und jetzt wird es erst recht zeigen, dass ich dich nicht werde verleugnen. Jetzt wird er erst recht beweisen, dass ich zu dir werde halten. Ein paar Stunden später, nachdem Jesus das gesehen hat, steht der Petrus im Hof vom Palast vom Hohepriester. Die anderen Jünger sind schon lange weg. Die haben die Flucht ergriffen. Aber der Petrus ist zu seinem Wort gestanden. Er war der Einzige, der nicht geflohen ist, sondern wo Jesus gefolgt ist. Zugegeben zwar ein bisschen mit Abstand, der genug gross war, dass er nicht mit Jesus in Verbindung gebracht wird, aber auch klein genug, für dass er gesehen hat, wo sie mit Jesus hergehen. Und währenddem Jesus im Palast vom Hohepriester verhört wird, ist es auf dem Hof eigentlich ganz unspektakulär zugegangen. Der Petrus sitzt bei den Knechten vom Hohepriester rund ums Feuer und er wärmt sich dort auf. Sitzt er echt nur wegen der Kälte dort? Oder ist es vielleicht auch ein willkommener Ort, um ein bisschen in der Masse zu verschwinden? Dort, wo alle anderen Knechte auch sitzen, wo er nicht auffallen wird, dort kann er in der Masse untertauchen und quasi undercover alles beobachten, was vor sich geht. Ich kann mir vorstellen, wie seine Gedanken zurückgegangen sind an das Ereignis der letzten Stunde. Er sieht sich und die anderen Jünger zusammen mit Jesus im Garten Gethsemane. Vielleicht spürt er nochmal die Müdigkeit, wo ihn dort überfallen hat, wo Jesus ihm gesehen hat, dass er im Gebet verharren soll. Er hört nochmal die Stimme von Jesus, die ihn aus dem Schlaf holt und sagt, Petrus, schlafst du? Kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Ganze dreimal hat Jesus ihn und die anderen zum Gebet ermahnt. Und jedes Mal waren die Augenlider von Petrus stärker als sein Gebetsdrang. Und dann plötzlich war sie da, die Stunde, wo der Petrus gehofft hat, dass sie nie kommen wird. Weil das erste Mal, wo Jesus sein Leiden angekündigt hat, hat der Petrus zu ihm gesagt, Gott bewahr dich, dass das dir nicht wird passieren. Und im ersten Moment sind sich die Jünger auch noch einig, sie werden Jesus verteidigen. Wir lesen, einer von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein Ohr ab. Doch Jesus sagt dann, steck dein Schwert an den Ort, wo es hergehört. Der Petrus hat sich vielleicht gedacht, aber das Menschenrecht auf Notwehr sollte er doch ausüben. Und während er so seine Gedanken über das Vergangene nachhängt, verschwindet der Petrus völlig in dieser Menschenmenge rund ums Feuer. Plötzlich kommt aber, hört er eine Frauenstimme, die ihn aus seinen Gedanken holt. Es ist eine Magd, die vielleicht mit einem Korb im Arm über den Vorhof gelaufen ist. Wahrscheinlich hat sie nicht mal gross auf Petrus gezeigt, sondern eher im Vorbeigehen, ganz unspektakulär, völlig, fast ein bisschen beiläufig, hat sie bemerkt, hey, bist du nicht auch mit dem Jesus von Nazareth unterwegs gewesen? Und die Aussage holt der Petrus völlig aus seinen Gedanken und bringt ihn total aus der Fassung. Wahrscheinlich ist er bis ins Innerste erschrocken, hat gedacht, jetzt bin ich aufgeflogen. Woher weiss die Magd das? Und total überrascht, völlig überrumpelt, greift er zu einer Notlüge und sagt, nein, ich kenne den nicht. Du irrst dich. Und ich kann mir vorstellen, wie der Petrus so beschäftigt war, seine Tarnung, die er sich angeeignet hat, aufrechtzuerhalten, dass er den ersten Hahnenschrei überhört hat. Es ist ja nur eine kleine Notlüge. Vielleicht kennst du diesen Gedanken aus deinem eigenen Leben auch. Nur schnell nicht die ganze Wahrheit sagen. Und dann bin ich frei raus. Jesus hat im Garten Gethsemane seine Jünger gesagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Und wenn ich so über mein Leben nachdenke, dann merke ich, oft sind es doch die kleinen Beiläufigkeiten, die mich aus der Fassung bringen, in Momenten, wo ich eben vielleicht nicht wachsam bin, wo ich nicht betend durchs Leben gehe. Es passiert vielleicht auch oft, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt vielleicht meinen Glauben ein bisschen verstecken, ein bisschen undercover unterwegs sein. Wenn dann jemand kommt und vielleicht beiläufig sagt, hey, bist du nicht auch einer, der am Sonntagmorgen bei der Kirche geht und der heute noch an Jesus glaubt? Dann habe ich es auch schon erlebt, dass es mich kurz aus meiner Fassung bringt und man sehr schnell irgendwie zu einer Notlüge greift oder nicht die volle Wahrheit sieht. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle so oder ähnliche Situationen schon erlebt und können darum vielleicht auch mit dem Petrus mitfühlen. Die Magd kommt noch das zweite Mal vorbei, läuft wieder am Feuer vorbei und sieht dann ein bisschen lauter, so, dass es die anderen drum und mal hören. Sieht sie und zeigt das mal auf den Petrus und sagt, das ist doch auch einer von denen, wo mit Jesus unterwegs war. Und der Petrus hat gewusst, jetzt kann er nicht mehr zurück. Jetzt muss er seine Fassade, die er sich vorher mit dieser Notlüge erarbeitet hat, die muss er jetzt aufrecht erhalten. Und so lügt er zum zweiten Mal und sieht, dass er Jesus nicht kennt. Und mittlerweile sind die Leute um das Feuer herum, die Masse, die ihm vorher noch Schutz gegeben hat, die alle sind jetzt aufmerksam auf ihn geworden. Und er wird von dieser Menschengruppe zurückgestellt und sagt, klar bist du einer von denen. Du bist doch ein Galiläer. Und der Petrus greift zum letzten Mittel, das ihm noch bleibt. Mit Schwören und Fluchen bekräftigt er, dass er den Jesus nicht kennt. Die Selbstverfluchung war zur Zeit von Jesus so das letzte Mittel, um seine Unschuld zu bestätigen, zu sagen, ich habe nichts mit dem zu tun. Dann hat man sich selber verflucht. Und darum hat auch der Petrus sich in dem Moment selber verflucht und hat gesagt, ich kenne den Mensch nicht. Ihr merkt, der Mensch. Petrus hat nicht mal mehr den Namen von Jesus ins Maul genommen. Und als er das gesehen hat, kräht der Hahn zum zweiten Mal. Und das Mal überhört der Petrus den Hahnenschrei nicht. Für ihn bricht eine ganze Welt zusammen. Wir lesen, wie Tränen über sein Gesicht gerollt sind und wie er sich wahrscheinlich selber den Stempel gegeben hat, Petrus, der Versager. Jetzt habe ich versagt. Und in seiner völligen Verzweiflung läuft Petrus davon und bricht damit sein Versprechen, dass er bei Jesus wird bleiben. Und wir lesen, er kehrt zurück in seine Vergangenheit. In seinen Augen hat er versagt. Er ist nicht der Fels, wo Jesus zu ihm gesagt hat, dass er der Petrus ist. Er merkt, ich habe es nicht verdient, ich bin nicht würdig, Petrus genannt zu werden. Und so kehrt er zurück in sein altes Leben und wird wieder der Simon. Er ist wieder zurück nach Kapernaum gegangen, hat dort wieder angefangen zu fischen. die Geschichte erzählt das tragische Ende einer Freundschaft. Zumindest für Petrus war es das. Seine Tränen waren Tränen von der Verzweiflung über das, was passiert ist, und auch die Verzweiflung über sich selber. Es hat keinen Raum gegeben für Hoffnung. Nicht Hoffnung für Jesus, dass er noch einmal davon kommt, aber auch keine Hoffnung für ihn selber. Petrus, der Versager. Nicht einmal die Chance ist ihm geblieben, dass er sich noch bei Jesus entschuldigen könnte, dass er ihn um Vergebung bitten könnte. Dass es ihm, dass er Jesus sagen könnte, dass es ihm leid tut. Dass es doch eigentlich nur eine blöde Notlüge war, die er irgendwie hat müssen aufrecht erhalten musste. Und ich glaube, Petrus, seine Perspektive auf das Kreuz war in dem Moment vor allem, dass es ihn an sein Versagen erinnert hat. Dass es ihn daran erinnert hat, dass er Jesus verleugnet hat. Aber die eigentliche Botschaft vom Kreuz, wo der Petrus auch noch lernen wird, ist, dass nicht Verzweiflung darüber bestimmt, wenn dass eine Geschichte zu Ende ist. Das, was passiert ist, dann, dort am Hof vom Hohepriester, ist vielleicht der Tiefpunkt von der Beziehung zwischen Petrus und Jesus, aber es ist nicht der Endpunkt gewesen. Die Beziehung, die Freundschaft hat damit nicht geendet. Auch wenn der Petrus das wahrscheinlich in dem Moment das Gefühl hatte. Denn Jesus ist nicht im Tod geblieben und damit auch nicht die Beziehung zum Petrus. Wo der Petrus eigentlich fertig ist mit sich selber, mit der Welt, ist Jesus noch lange nicht fertig mit dem Petrus. Es folgt keine fristlose Kündigung, sondern das, was wir lesen, ist, dass ein neuer Anfang kommt. Jesus will der Petrus, trotz seinem Versagen. Und wir haben vorher gelesen, dort im Vers: Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Also Jesus, seht ihr Jünger, ihr werdet euch von mir abwenden, aber nach meiner Auferstehung werde ich euch vorausgehen, werde ich nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich wiedersehen. Und das ist, Petrus hat die Worte gehört und er war entsetzt gewesen, weil sein Ziel war, dass er Jesus überall her folgt, wo er hergehen wird. Der Jesus hat gewusst, dass er ihn verleugnen wird, aber hat ihm trotzdem schon die Verheißung gegeben und gesagt, du wirst mich wiedersehen. Und in diesem Satz, ich werde euch vorausgehen und ihr werdet mich wiedersehen, steckt eigentlich so viel Hoffnung, so viel Zusage, so viel Zuversicht für Petrus. Und ich wünsche mir, dass wir diese Sicht aufs Kreuz vom heutigen Morgen mitnehmen. Das Kreuz ist nämlich nicht der Ort, wo wir als Versager weggehen, sondern es ist der Ort, der uns wiederherstellt, wo uns wieder Identität gibt, wo wir gestärkt werden als Gotteskind. Und vielleicht kennt ihr aus eurem eigenen Leben die Schritte auch, die der Petrus gemacht hat. Er ist ein bisschen untertaucht, ja nicht auffallen, ein bisschen beobachten aus der Ferne. Dann ist er doch aufgeflogen, hat sich ertappt gefühlt, hat dann eben Jesus verleugnet und dann gemerkt, dass er versäht hat. Und dann kommt eben die Frage, ist das Kreuz jetzt der Tiefpunkt oder gibt es Hoffnung? Und Diese Lektion, ist das Kreuz der Tiefpunkt oder gibt es Hoffnung, hat Petrus nach der Auferstehung von Jesus auf ganz eindrückliche Art und Weise erleben. Und die Begegnung dort von Jesus und Petrus ist eine meiner Lieblingsbegegnungen in der Bibel. Weil es mich oft auch an mich selber erinnert. Weil ich erkenne, ich kenne das doch. Dass ich vielleicht in meiner überheblichen Selbsteinschätzung sage, das passiert mir sicher nicht. Und ich auf einmal merke, doch, ich habe wieder versagt. Dass es mir vielleicht auch, dass ich auch in Versuchung bin zu sagen, hey, ich muss jetzt weg von Jesus. So wie ich bin, in meinem Versagen, kann ich nicht Gemeinschaft haben mit ihm. Und dann am Kreuz zu erleben, dass Jesus genau für das gezahlt hat. Für mein Versagen, für meine Fehler. Und dass es der Ort ist, wo ich wiederhergestellt werde und meine wahre Identität finde, finde ich etwas mega Schönes. Und auch die Zusage, es ist nicht die Treue von Jesus, es ist nicht die Treue von Petrus, die die Beziehung aufrechterhaltet, sondern es ist die Treue von Jesus zum Petrus, die die Freundschaft weiter bestehen lässt. Und ich glaube, das dürfen wir so für uns mitnehmen, dass das Kreuz der Ort ist, wo für unser Versagen gezahlt worden ist. Und wo wir dürfen erleben, dass meine eigene Schuld nicht das letzte Wort über meine Beziehung zu Gott hat, sondern dass das Kreuz der Ort ist, wo ich wiederhergestellt werden darf, weil Gott stärker ist und grösser ist als mein eigenes Versagen. Amen.